Ja, eindrücklich diese Szenen, ja. Bruder Mathis, wir möchten Sie recht herzlich willkommen heißen, dass Sie bei uns im Christusbund sind. Jetzt dürft ihr nochmal richtig klatschen. Ja, es ist ja immer spannend, wie man mit Nachrichten und Botschaften umgeht, dass man sie schnell überhört, dass man sie zurecht, wie soll ich sagen, zimmert. Das haben wir gerade so ein bisschen gehört. Sie haben viele Jahre mit Nachrichten zu tun gehabt und wir freuen uns, dass Sie beim Christustreffen mit dabei sind. Wir möchten Sie ein bisschen kennenlernen. Viele von hier sind Sie vielleicht bekannt. Wenn nicht, dann möchten wir das jetzt gern ändern. Sie sind evangelischer Theologe, Journalist. Seit 40 Jahren waren Sie Leiter der evangelischen Nachrichtenagentur IDEA. Letztes Jahr haben Sie abgegeben an den Nachfolger Matthias Pankau und jetzt sind Sie, darf man sagen, ich weiß nicht, nur noch IDEA-Vorsitzender. Was sind Ihre Aufgaben gewesen die letzten 40 Jahre und was machen Sie heute?
Ja, ich hatte das Privileg, IDEA im Wesentlichen aufbauen zu können. Am Anfang war ich der einzige Redakteur, jetzt sind wir insgesamt 50 Mitarbeiter. Was habe ich falsch gemacht?
Näher am Mikrofon.
Etwas näher ans Mikrofon.
Ja, jetzt bin ich Vorsitzender, das heißt, man hat die allerletzte Verantwortung, aber nicht mehr so viel zu tun. Das Alltagsgeschäft machen jetzt tolle andere Leute und ich bin für verschiedene Dinge sozusagen zuständig. Ich muss den Kongress christlicher Führungskräfte mit vorbereiten. Diesmal sind wir in Karlsruhe, ganz in der Nähe, Ende Februar bis 2. März. Alle herzlich eingeladen. Führungskräfte sind bei uns schon Jungscharleiter, die es gut machen. Und dann gehe ich im Januar nach Brandenburg an der Havel. Ich komme aus dem Atheismus, aus einer pietistenfreien Zone. Da oben im Norden und im Osten bin ich aufgewachsen und mein Ziel war immer, in einer Region zu arbeiten, solange Gott mir noch die Zeit und Kraft gibt, wo es so gut wie keine Christen gibt. Und das ist in Brandenburg an der Havel, da sind unter 10% Kirchen- und Sektenmitglieder, das wird alles so zusammengezählt. Und da habe ich mein Herz verloren, diesen Menschen das Evangelium so auf besondere Weise beizubringen.
In Wikipedia stand dran, eine Pfarrfrau weckte in ihm den Glauben an Jesus Christus. Können Sie erzählen, wie Sie zum Glauben an Jesus gekommen sind?
Kurz. Ja, ist ganz einfach. Ich komme aus einem Dorf. Meine Eltern sind lange Jahre Atheisten gewesen. Ich habe von Gott bis zu meinem 8. Lebensjahr kein Wort gehört und ging durch unser Dorf eines Tages und eine Frau sprach mich an, ich muss irgendwie hungrig ausgesehen haben und fragte mich, hast du Hunger? Und ich sagte, ja, ja, was isst du gerne? Schokoladenpudding. Und dann sagte die Frau, komm Sonntag in das große Haus da um 12 Uhr und dann kriegst du Schokoladenpudding. Ich wusste nicht, dass das Pfarrhaus war. Meine Eltern hatten da nichts dagegen, auf dem Dorf passiert ja nichts Schlimmes. Und ich bin da hingegangen und das ging ein Vierteljahr lang immer um 12 Uhr Sonntag Schokoladenpudding. Und dann sagte die Frau, hast du schon ein eigenes Buch? Ich war 8, aber komme aus einer sehr armen Familie. Ich hatte kein Buch außer Schulbücher und die wurden vom Staat gestellt. Und dann schenkte sie mir die Kinderbibel von Anne de Vries, ist ein Mann aus Holland. Ich glaube, ich habe außer der Lutherbibel kein Buch so oft gelesen wie dieses Buch und war klar, da muss man einfach Christ nach werden.
Schön. Begegnung mit dem Brüderbund oder Christusbund, gibt es da etwas, wo Sie in der Vergangenheit so mal eine Begegnung hatten?
Ja, also ich hatte keine Ahnung, als ich bei IDEA anfing, von diesen ganzen Bezeichnungen Brüderbund, aber der Brüderbund war mir gleich bei der ersten Begegnung unheimlich. Und zwar nach einem halben Jahr, kommt meine Buchhalterin aus dem Urlaub zurück und sagte, ich muss Ihnen was sagen, für Sie negativ, für mich positiv, ich heirate. Ich sage, wie das, Sie hatten doch vor dem Urlaub noch gar keinen Freund. Ja, ich war auf einer Freizeit mit dem Württembergischen Brüderbund. Meine erste Reaktion, wieso durften Sie als Frau da überhaupt hin? Es kam wieder eine Buchhalterin. Sie war immerhin 2 Jahre da. Sie kommt aus dem Urlaub wieder. Ich muss Ihnen was sagen. Ich sage, waren Sie beim Brüderbund? Sie war's. Danach habe ich nur noch Männer angestellt. Ich habe mich dann bei Friedrich Hensler, einem engen Freund und damaligen Vorsitzender des Brüderbundes, mein Leid geklagt. Und er sagte, ach, sie ist doch positiv, irgendwie muss es ja mit dem Brüderbund weitergehen. Ich habe jetzt einen Mitarbeiter von IDEA an unseren Stand, der ist attraktiv und ledig. Mal sehen, was sich tut.
Vielen Dank, Bruder Matthias. Wir werden heute Nachmittag nochmal die Gelegenheit haben, so ein bisschen von Ihnen zu hören. Jetzt freuen wir uns, dass Sie uns Gottes Wort mitgebracht haben mit dem Thema Die gute Nachricht oft unterschätzt.
Vielen Dank für die herzliche Begrüßung, den tollen Chor, die genialen Anspiele. Man braucht eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, aber Sie haben mich ja eingeladen, dass ich was sage. Das Thema unseres heutigen Vormittags ist die gute Nachricht oft unterschätzt. Und als Leitwort hat man mir als Thema einen der wichtigsten Verse im Neuen Testament gegeben, über den ich etwas sagen soll, aus dem 1. Korintherbrief. Paulus schreibt an die Gemeinde im griechischen Korinth: Denn ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar den Gekreuzigten. Was für ein steiler Satz. Für Paulus liegt die gesamte Bedeutung des Christseins in diesen 4 Worten. Nur Christus, den Gekreuzigten. Es geht also um Jesus nicht als Vorbild, Freiheitsheld, Revolutionär oder Klassenkämpfer. Die einzige Beschreibung, die Paulus gelten lässt, ist, er ist der Gekreuzigte. Warum eigentlich das Kreuz? Ich möchte es an einer Geschichte deutlich machen, die ich in der Wuppertaler Studienbibel gelesen habe. Ein russischer Fürst gewann im 18. Jahrhundert eine große Schlacht und die ganze Kriegsbeute wird zusammengetragen auf einem Haufen und der Fürst befiehlt, wer von dieser Kriegsbeute etwas nimmt, der wird mit 100 Peitschenhieben bestraft. Und das Dramatische, ausgerechnet seine eigene Mutter stahl etwas. Wenn der Fürst gerecht sein wollte, dann musste er nun seine eigene Mutter bestrafen. Denn hätte er es nicht getan, hätte er jede Autorität verloren. Was macht er? Er tat etwas ganz Ungewöhnliches. Er sagte, ich nehme diese Strafe auf mich, schlagt mich 100-mal. Denn seine alte Mutter hätte diese Tortur nicht überlebt. Und Jesus hat nicht für einen Menschen die Strafe auf sich genommen, sondern für uns alle, die wir Sünder sind, die eigentlich bestraft werden müssten, weil wir uns immer wieder von Gottes Regeln und Wegen entfernen. Und bei seinem Tod ging es nicht um Hiebe, sondern um ein absolut qualvolles Sterben eben am Kreuz. Im Wartezimmer eines Arztes las ich über den Ort der Kreuzigung Golgatha folgenden Satz: Lassen Sie die Gespräche verstummen. Lassen Sie das Lachen fliehen. Dies ist der Ort, wo der Tod den Lebenden hilft. Darum geht es. Die Kreuzigung ermöglicht allen, die sich Jesus anvertrauen, nichts weniger als ewiges Leben. Paulus schreibt seine Botschaft an eine Gemeinde, die zutiefst gespalten war beim Thema, wer ist eigentlich Jesus? Und heute ist es ja nicht anders in unseren Gemeinschaften, Gemeinden und Kirchen. Für nur noch 38% der Deutschen, Mutterland der Reformation, ist Jesus Gottes Sohn, also gekreuzigt und auferstanden. Gleichzeitig sind aber 56% noch Mitglieder irgendeiner Kirche. Wir leben eben im Zeitalter der Cafeteria-Religion. Jeder stellt sich sein religiöses Menü zusammen. Ein wenig Buddha, ein bisschen Birkenstock, 3 Löffel Birchermüsli, Grün ist in, Jesus ist lieb. Und die wilde Ehe ist auch kein Problem, wenn sie sich in fair gehandelter Bettwäsche vollzieht. Entsprechend kurios sind die Vorstellungen, wer Jesus ist, wer eigentlich Gott, was christlicher Glaube ist, selbst von ganz prominenten Kirchenmitgliedern. Der christliche Glaube ist nichts mehr als eine menschliche Überlieferung. Wer sagte das? Kein offizieller Heide, sondern einer der prominentesten Stuttgarter, der langjährige Kirchentagspräsident und Bundespräsident Richard von Weizsäcker. Und Deutschlands Langzeit-Promi-Fußballer erklärte gar, ich war mal eine Pflanze, ich will mal eine Frau sein und ich möchte ein Kind gebären. Er ist Katholik, armer Papst. Mehr denn je ist also unklar, wer ist eigentlich Christ? Was macht es aus, nichts anderes wissen zu wollen als Jesus, den Gekreuzigten? Das Kreuz ist ja einerseits der beliebteste Schmuck. Im Freibad hat man selbst zur Badehose, trägt man ein Kreuz, viele Jugendliche. Aber die Kreuzesbotschaft ist vielen so fremd, wie es genau vor 2000 Jahren Paulus beschrieben hat, als er gesagt hat, die Botschaft vom Kreuz ist für die Heiden eine Torheit. Aus dem Griechischen übersetzt bedeutet das Wort, sie ist einfältig, sie ist dumm für Heiden. Und wer möchte schon dumm sein? In den Evangelien heißt es mehrfach, die Zuhörer waren entsetzt über die Worte von Jesus. Das war eben nicht Mainstream, das war eben nicht Gewöhnliches, sondern es hat die Leute aufgeregt, provoziert. Wir aber erwarten ja auch als Christen nicht, dass Leute entsetzt sind, sondern wir wollen Zustimmung, wir wollen Sympathie in einer Gesellschaft, wo Politiker reden, danach beurteilt werden, wie lang der Beifall nach ihren Reden war. Im Atheismus gilt es eben als dumm, seine Feinde nicht zu bekämpfen, sondern zu segnen. In der Welt hält man es eben für einfältig, ja für naiv, sein Geld zu vermehren, vor allem um anderen damit Gutes tun zu können. Gibt es auf die christliche Verkündigung heute vielleicht deshalb so unglaublich wenig Echo, weil wir die Worte, die Kirchen, Worte Jesu, die ganze Botschaft entschärft haben, weil wir nicht mehr das sagen, was Jesus wirklich gesagt hat, sondern es so umdrehen, dass es kompatibel ist. Als ein Kennzeichen für die Endzeit nennt Jesus die Desinformation. Und genau das ist ein Phänomen unserer Zeit. Wir haben ja eine merkwürdige Gesellschaft. Auf der einen Seite entchristlicht Deutschland immer mehr, auf der anderen Seite werden wir immer religiöser, dank der Zuwanderung. Prognosen gehen davon aus, dass im Jahr 2050 jeder dritte Bürger unseres Landes Moslem sein wird. Das sind ja nur noch 31 Jahre. Allenthalben wird nun in kirchlichen Grußbotschaften zum Fastenmonat Ramadan geäußert, wir glaubten ja eigentlich alle an einen Gott. Merkwürdigerweise sagen aber nie Moslems, Christen glaubten auch an Allah. Denn im Koran wird ganz klar an vielen Stellen geleugnet, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er gekreuzigt wurde, dass er auferstanden ist. Die gesamte Erlösung wird damit im Koran bestritten und das soll dann der gleiche Gott sein wie der Vater Jesu Christi. Im Neuen Testament heißt es, wer leugnet, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, aus dem spricht der Geist des Antichristen, also des Gegenspielers Gottes. Im Neuen Testament ist alles klar ausgedrückt. Die Irrlehre in Sachen Islam sollte uns nicht irritieren, denn Jesus hat doch vorausgesagt, überall werden falsche Propheten auftauchen, viele werden verführt werden. Der württembergische Altlandesbischof Gerd Meyer schrieb dazu treffend, Verführung ist für die Gemeinde gefährlicher als Verfolgung, denn Verfolgung eint die Gemeinde, Verführung aber spaltet sie. Verfolgung lässt das Echte hervortreten, Verführung das Unechte triumphieren. Erkennen wir heute die Verführung und noch wichtiger, wagen wir auch, ihr zu widersprechen. Einer der bedeutendsten russischen Philosophen, Wladimir Solowjew, veröffentlichte 1899 eine hochinteressante Erzählung, die Erzählung vom Antichrist. Und er beschreibt, wie am Ende aller Zeit ein großer Herrscher auftritt. Und was macht er? Er beruft ein ökumenisches Konzil mit dem Ziel, die Einheit aller Weltreligionen herzustellen. Und was passiert? Die Masse der Christen folgt ihm. Nur wenige bekennen sich weiter zu Christus und fliehen in die Wüste. Diese Christen hielten daran fest, wir wollen wie Paulus nichts anderes wissen als Christus, den Gekreuzigten. Und wir, wollen wir anderes wissen? Sind wir gegen Einseitigkeiten gefeit? Wer heute Predigten analysiert, wird feststellen, dass oft nur noch von Liebe, Barmherzigkeit und Gnade geredet wird. Das sind alles absolut wichtige Begriffe der Heiligen Schrift. Aber genauso wichtig ist das, was heute häufig ausgeblendet wird, Sünde und Umkehr. Ist uns bewusst, dass Jesus über kein Thema so häufig sprach wie über, nicht erschrecken, Hölle und Gericht. Wenn irgendwelche große Katastrophen passieren, dann lautet die Hauptbotschaft bei Kirchen, wie oft auch Evangelikalen, fürchtet euch nicht. Wäre nicht öfter mal dran zu sagen, fürchtet euch. Und zwar vor Gottes Gericht, denn darauf läuft doch alles zu. Haben Sie schon mal eine Predigt gehört über die Stelle im Hebräerbrief, in der es heißt, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen? Ich nicht. Ist es da nicht höchst gefährlich, über Themen, die Jesus ganz wichtig waren, zu schweigen? Ärzte sagen so in ganz ehrlichen Stunden über die Fehler, die auch sie machen, jeder von uns hat seinen eigenen Friedhof. Wie groß mag er bei den Predigern sein, die über all das nicht predigen, was Jesus gesagt hat? Ist es nicht auch eine Verführung, wenn bei Glaubenstreffen gesagt wird, Gott liebt dich so, wie du bist? Meine gesamte Verwandtschaft, ich bin also nicht missionarisch sehr erfolgreich bisher gewesen, und viele meiner Freunde sind Atheisten. Und ich habe viele Versuche unternommen, das zu ändern. Und mit einem jungen Mann, einem Banker, bin ich in eine Jugendevangelisation gegangen, in der Hoffnung, dass er da irgendwie das packt, sich vielleicht sogar bekehrt. Und die Hauptbotschaft in dieser Evangelisation war eben genau das, was ich zitierte. Gott liebt dich so, wie du bist. Und mein atheistischer Freund sagte danach, war ja eine tolle Botschaft. Ich brauche mich also gar nicht zu ändern, ich brauche gar nicht Christ zu werden, Gott liebt mich ja auch so, wie ich bin. Tatsächlich aber wird die gesamte Botschaft Jesu zu Beginn der ersten drei Evangelien zusammengefasst in den klaren Worten: Kehrt um, ändert euer Leben. Ist nicht auch die Zusage leichtfertig, Gott löst deine Probleme? Denn dann dürften wir als Christen gar keine mehr haben. Oft erlebe ich, dass Christen mehr Probleme haben als Heiden. Sind wir uns noch der Dramatik bewusst, die es bedeutet, Christ sein zu wollen? Denn der fundamentale Unterschied zwischen Heidentum und Christsein macht ein Wort Jesu, das ganz brutal klingt, besonders deutlich. Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und erstirbt, bleibt es allein. Wenn es aber erstirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der wird's verlieren. Das aber bedeutet nichts weniger, als auf Selbstverwirklichung zu verzichten oder ganz provokativ ausgedrückt, nur der Ich-Töter wird überleben. Selbstverwirklichung bedeutet für den, der Christ werden will, Herrschaftswechsel. Nicht mehr mein, sondern dein Wille, Gottes Wille soll in meinem Leben herrschen. Wer das nicht im tiefsten bejahen kann, wird im Christsein immer enttäuscht sein. Auf der anderen Seite, wer sich selbst verliert, gewinnt enorm viel, nämlich den ganzen Himmel. Und schon jetzt hier Sinn, Geborgenheit, Frieden, genau das, wo sich laut Umfragen alle Menschen nachsehen, das gewinnen wir, wenn wir uns allein auf Christus, an Christus halten und seinen Willen in unserem Leben geschehen lassen. Dazu ist es ganz wichtig, das ist mir in meiner Idea-Zeit sehr deutlich geworden, dass wir die ganze Heilige Schrift ernst nehmen und nicht nur Lieblingstexte. Das können auch oft die Losungen sein. Irgendwelche zufälligen Worte, die uns gefallen, weil sie uns schmecken. Sie kennen vielleicht die Anekdote, die Christen charakterisiert, die morgens einfach die Bibel aufschlagen und das Wort, was ihnen da vor Augen ist, dann als Weisung für den Tag gebrauchen. Und einer machte das auch wieder und an diesem Morgen las er den Vers: Und Judas stand auf und erhängte sich. Matthäus 27. Er war irritiert und ausnahmsweise wagte er einen zweiten Versuch. Da sprang ihm die Stelle ins Auge: Gehe hin und tue desgleiche. Lukas 10. Nun wurde er völlig unruhig, wagte dann aber noch einen dritten Versuch und las: Was du tust, das tue bald. Fortan las er die Bibel im Zusammenhang und das empfehle ich auch allen. Ich bin ein Fan der Jahresbibel. Das ist eine Bibel, wo für jeden Tag Verse aus dem Alten und Neuen Testament rausgesucht sind, oder Kapitel, und in einem Jahr hat man die ganze Bibel durch. Und ich staune immer wieder neu, dass ich Dinge nicht gemerkt habe, nicht erkannt habe, dass ich Zusammenhänge plötzlich verstehe. Ich habe Ihnen ein humorvolles Beispiel genannt, aber es gibt auch ganz dramatische Beispiele. Meine Frau ist am 22. Mai heimgegangen zu ihrem Vater im Himmel und ich erlebte in den Wochen, es war ein langsames, furchtbares Sterben, dass uns die Christen per SMS, per Brief, per Anrufe immer nur Worte zuschickten: Keine Angst, du wirst gesund, fürchte dich nicht, Jesus ist dein Heilmacher, er macht dich auch körperlich heil. Alles Verheißungen für das irdische Leben. Niemand hat meiner Frau, außer ich natürlich, Mut gemacht, auf den Himmel zu blicken, dass sie dort nicht mehr die schrecklichen Schmerzen hat, dass sie dort bei Jesus, den Gekreuzigten, sein kann, an den sie immer geglaubt hat. Die Bibelverse, die ich bekommen habe, beziehungsweise meine Frau, waren alles Verse, dass man dachte, denken die alle, meine Frau kommt in die Hölle, dass sie immer nur das Irdische im Blick hatten. Und dabei ist die Bibel voll von Verheißungen auf das, was auf uns zukommt, wenn wir gestorben sind. Die Bibel ist eben für uns nicht irgendein Buch, das müssen wir uns immer wieder klar machen. Sie ist unser Fahrtenbuch im Blick auf die Vergangenheit, die Gegenwart, die Zukunft. Und hier gehen wir von der Prämisse aus, die Bibel ist Gottes Wort. Das Neue vollendet das Alte Testament und die Mitte ist Jesus Christus. Und genau dieser Jesus Christus sagt, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Von daher haben nicht wir die Bibel zu korrigieren, sondern die Bibel korrigiert uns. Und wer an irgendein Wort Gottes ein Aber dranhängt, kann das sein, der muss dann konsequenterweise auch an den tollen Verheißungen ein Aber setzen. Stimmt das nun, der Herr ist mein Hirte, oder stimmt es eben nicht? Friedrich der Große hatte einmal in einem Kirchenstreit zu entscheiden. Ein pommerscher Pfarrer sollte entlassen werden, weil er die Auferstehung leugnete. Und was entschied der preußische König? Ganz einfach, er erklärte, der Pfarrer darf im Amt bleiben, am jüngsten Tag kann er ja dann liegen bleiben. Gott aber will, dass wir auferstehen und dass wir all das in Anspruch nehmen, was uns die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu ermöglichen. Ich möchte es mal ganz kurz an vier Themen deutlich machen, die ich immer so wieder höre. Thema 1, ich bin als Christ immer so frustriert. In 72 Tagen ist Silvester. Ich habe mir jahrelang an diesem Tag aufgeschrieben, was ich im neuen Jahr alles nicht mehr machen möchte. Und das Ergebnis war frustrierend, wie bei 90% aller anderen, laut Umfragen auch. Ich stellte fest, ich kann mich nicht auf mich verlassen. Ich kann das einfach nicht einhalten. Wenn es um den Bauchumfang geht, ist es nicht ganz so schlimm. Schlimmer ist es bei offensichtlichen Sünden. Da nimmt sich jemand vor, ich will nicht mehr nach Sex im Internet suchen. Ich will bei Intrigen nicht mehr mitmachen und bei der Steuererklärung auch stets an das jüngste Gericht denken. Und dann stellt er fest, was Paulus so beschreibt. Das, was ich tun will, das tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun soll, das tue ich. Entsprechend bin ich frustriert, denn ich weiß, ich soll nicht sündigen. Aber wenn es dann doch mal passiert ist, liebe Geschwister, Christus wäre umsonst ans Kreuz gegangen, wenn ich dann nicht in Anspruch nehme, was das Kreuz ermöglicht, die Vergebung. Nicht einmal im Leben bei der Bekehrung möglicherweise, sondern immer. Martin Luther hat gesagt, jeder Tag ist Booster. Jeden Morgen muss ich mich klar entscheiden, Herr, ich will diesen Tag mit dir gehen. Und jeden Tag am Abend gebe ich alles zurück. Herr, da habe ich Fehler gemacht. Da habe ich gesündigt. Es tut mir wahnsinnig leid. Bitte vergib mir. Und das Tolle ist, er tut es. Wir haben in den letzten Jahren viel über die Folgen des Internets gelesen. Das Internet deckt Fälschungen auf, Ehebrüche, alles was Schlimmes. Und das Internet vergisst nie. Und unser Herr sagt, wenn ihr eure Sünden bekennt und sie euch gereuen, vergesse ich sie, sie sind weg. So etwas bietet keine Religion einen immer wieder neu möglichen Anfang im Leben. Ein zweites Thema, was mir auch immer wieder begegnet, die Klage, warum bekehrt sich eigentlich bei mir niemand? In vielen Gemeinden gehen die Zahlen zurück. Und da sind in den letzten Jahren alle möglichen frommen Bücher erschienen, die uns Methoden von Glaubenshelden beschreiben und sagen, macht es so, die Moses-Methode, Jesus für Manager. Manche gehen danach vor und sind dann doch enttäuscht, wenn trotz viel Werbung, toller Predigten, eines unterhaltsamen Programms mit Filmen, Pantomime, Musik, der Gast, den Sie eingeladen haben, zum Schluss erklärt, es war wirklich ganz nett, aber es hat mir nichts gesagt. Liebe Geschwister, wir werden dann nicht enttäuscht sein, wenn wir ernst nehmen, was das Neue Testament über unsere Aufgaben sagt. Als Christen sollen wir auf der einen Seite unser Bestes geben, privat, beruflich, in der Gemeinde. Denn wir werden natürlich einmal von Gott gefragt, was wir aus den Gaben gemacht haben, die er uns gegeben hat. Und da ist übrigens eine Menge vom Lohn die Rede, den wir dafür empfangen werden. Also das Beste für den Besten. Auf der anderen Seite keine Illusion. Wir können auch durch noch so großes Engagement nicht einen Menschen bekehren. Jesus hat nicht gesagt, seid Christenmacher, sondern hat gesagt, seid Zeugen, sprecht von mir, seid Menschenfischer, indem ihr anderen meine Botschaft weitersagt. Der Heilige Geist, der kann dann etwas daraus machen. Er ist es, der Menschen bekehrt. Das Wort Erfolg kommt in der Bibel nicht vor. Gottes Maßstäbe sind eben ganz andere als die in der Welt. Was in der Welt als gescheitert betrachtet wird, ein Leben, aus dem nicht viel geworden zu sein scheint, das kann genau Gottes Weg sein. Und der, der ihn demütig geht, über den jubeln die Engel im Himmel. Was wir als unbegnadet, als segenslos betrachten, kann genau Gottes Weg mit uns sein. Winrich Schäffbuch hat einmal den unglaublich treffenden Satz geschrieben: In der Erweckungs- und Missionsgeschichte ging der größte Segen von zerbrochenen Herzen aus. Vergessen Sie nicht, liebe Geschwister, hier im Süden der wirkungsvollste Erweckungsprediger in Ihrem Gebiet in Württemberg, Ludwig Hofacker, war ein lebenslang kranker Mann. Er starb mit 30, aber seine Predigtbände, er ist vor über 200 Jahren geboren, werden bis heute Menschen zum Segen. Wenn Sie mit Russlanddeutschen sprechen, während der schlimmen Sowjetphase hat man den Russlanddeutschen alle Bibeln weggenommen, auch die Gesangbücher. Aber weil man nichts mit anzufangen wusste mit den Predigtbänden von Hofacker, durften sie die behalten. Und sie haben dafür gesorgt, dass 4 Millionen Russlanddeutsche geistlich nicht untergingen. Von Erfolg ist in der Heiligen Schrift nicht die Rede, dafür von Frucht. Erfolg wäre, wenn ich so in einem Jahr vielleicht mal 30 Neue Testamente weitergebe an der Schule, an der Uni, im Betrieb, im Altersheim. Ist schon eine tolle Sache. Frucht aber wäre, wenn man an meinem Leben gemerkt hat, dass Botschaft und Botschafter zusammengehören und man sich dann für den christlichen Glauben auch tatsächlich interessiert. Thema 3. Warum wird eigentlich mein Gebet nicht erhört? Ich erlebe unglaublich viel Enttäuschung darüber, dass Christen sagen, ich bete, ich faste wie ein Weltmeister und trotzdem, es passiert nichts. Das, was ich wünsche, trifft einfach nicht ein. Hat man sich da gefragt, könnte es nicht sein, dass Gott besser weiß, ob das, was ich erbitte, auch wirklich gut für mich ist? Es gibt einen Segen unerhörter Gebete. Wenn ich denke, wie ich als Student gebetet habe, wie irre, dass ich eine ganz bestimmte Frau bekomme, heute sage ich mir, Gott sei Dank hat Gott das alles nicht erhört. Im Dritten Reich saß die niederländische Schriftstellerin Corrie ten Boom zusammen mit ihrer Schwester in einem Raum im KZ. Und sie gingen sich gegenseitig schrecklich auf die Nerven, weil die Schwester von Corrie ten Boom die Angewohnheit hatte, Gott am Abend für alles zu danken, was sie erlebt haben. Eines Tages bekam sie in ihrem Raum, in ihrer Zelle müsste man eigentlich sagen, Flöhe. Und was machte die Schwester? Sie dankte Gott am Abend auch für die Flöhe. Das regte Corrie-ten-Boom schrecklich auf. Wie kannst du Gott dafür danken, dass wir in diesem Elend auch noch Flöhe bekommen haben? Das KZ wurde befreit. Viele Jahre später traf Corrie-ten-Boom einen der KZ-Wärter und sie fragte ihn: Warum habt ihr mich eigentlich nicht geholt zum Vergasen? Und der KZ-Wärter sagte, weil wir uns nicht auch noch mit Flöhen anstecken wollen. Hören Sie, liebe Geschwister, Gott hat hier piesackendes Ungeziefer genutzt, um seine Leute zu retten. Jeder kann sich darauf verlassen, dass Gott wirklich das Beste für ihn will, auch wenn er im Augenblick denkt, Gott ist ganz weit weg. Wir werden einmal im Himmel erfahren, warum Gott auf krummen Wegen mit uns gerade gegangen ist. Ich erlebe auch Christen, die, es sind Gott sei Dank nicht alle, die mit ihrem Leben permanent hadern. Die sagen, eigentlich müsste ich doch was ganz anderes machen und dann auch noch ganz woanders. Dazu möchte ich Ihnen ein Beispiel, das mich sehr geprägt hat, weil ich auch in der DDR zeitweise aufgewachsen bin, aus der zweiten Diktatur in Deutschland im 20. Jahrhundert nennen, das mich sehr, sehr berührt hat. In Potsdam ging 1950 ein 21-jähriger Buchhalter von einer Bibelstunde nach Hause. Er sah auf dem Bürgersteig Flugblätter liegen und er hob eins auf. Und in dem Moment stürzten sich 4 KGB-Offiziere, die DDR war noch nicht da, es war die sowjetisch besetzte Zone, auf ihn und erklärten schlicht und einfach, er hätte diese Flugblätter antisowjetischen Inhalts nicht nur hingelegt, sondern sogar noch produziert. Er kam ins KGB-Gefängnis nach Potsdam, heute eine sehenswerte Gedenkstätte, wurde gefoltert, man hat ihm das Rückgrat angebrochen, bis heute kann er nicht aufrecht gehen. Seine Eltern bekamen erst nach einem Dreivierteljahr mit, dass er überhaupt noch lebt. Er wurde zu 25 Jahren Haft verurteilt als völlig Unschuldiger. Wir haben von IDEA einen Bus genommen und 20 Christen, die in der DDR in Haft waren, da reingetan, noch ein paar Journalisten dazu. Und dann sind wir in die Gefängnisse gefahren, in denen sie gesessen haben, und ich habe sie einfach erzählen lassen, weil die Frage, die mich in meinem Leben immer bewegt hat, ist: Entweder Gott ist im tiefsten Elend erfahrbar oder man kann das mit dem ganzen christlichen Glauben auch lassen. Denn Gott im Glück erfahren haben zu wollen, das ist ja nichts Besonderes. Und dieser junge Mann, Hans-Jörg Stephan, der später Pfarrer geworden ist, saß im Gefängnis in Torgau an der Elbe, in einem Raum, den man uns gegeben hatte. Und er erzählte ganz locker, was man so alles mit ihm gemacht hatte. Und plötzlich stand eine junge Frau auf und schrie ganz unvermittelt: Ihr Christen, hört endlich auf, von einem liebhabenden Gott zu reden. Da stimmt doch alles nicht, dass Gott lieb ist. Hört auf, den Psalm 23 immer zu nennen: Der Herr ist mein Hirte. Hier war er doch bei dem Mann nicht, der Hirte, sondern Gott hat ihn elendiglich zurückgelassen in 5 Gefängnissen. Ich musste das Ganze moderieren, ich war völlig sprachlos, hilflos, denn irgendwie hatte die Frau ja recht. Und ich guckte den Mann an und dachte, hoffentlich hat er jetzt eine Antwort. Und dann sagte er ganz einfach: Junge Frau, ich war in diesen Gefängnissen, in allen 5, der einzige Christ auf meinem Trakt. Ich war der Einzige, der den Mithäftlingen sagen konnte, ihr könnt auch in diesem Elend Frieden erfahren, wenn ihr euch an Jesus Christus orientiert. Gott braucht, das war sein Schlusssatz, überall seine Leute. Es ist für mich die einzige überzeugende Erklärung bei der Frage, warum Gott Leid zulässt, weil er überall seine Leute braucht. Und die Christen, die mit ihrem Leben hadern, weil sie arbeitslos geworden sind, weil sie ins Krankenhaus gekommen sind, weil dies und jenes passiert ist, sollten sich vielleicht fragen, kann es sein, dass Gott mich jetzt woanders haben will, in einer anderen Stadt, wo ich dann Arbeit habe? Dass Gott mich im Krankenhaus haben will, damit ich den Ärzten und Pflegern sagen kann, dass es einen Heiland gibt? Die Situation unter uns Christen ist leider nicht immer so, wie sie in vielen Lobpreisliedern beschrieben wird, wo alles immer Glück ist und Frieden und Freiheit. Oft ist das Leben eines Christen näher an dem Choral von Martin Luther: Aus tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem Buch Nachfolge: Das Kreuz ist nicht schweres Schicksal. Das Kreuz ist nicht zufälliges Leiden, sondern notwendiges Leiden. Vor 4 Wochen fand in Berlin, vielleicht waren einige dabei, der Marsch für das Leben statt. Über 5000 Christen demonstrierten gegen Abtreibung und Sterbehilfe. Und ihnen standen Hunderte von Linksradikalen gegenüber und die skandierten: Wir haben Spaß, ihr habt nur Jesus. Und das Tolle ist, Linksradikale haben ausnahmsweise da mal recht gehabt: Wir haben nur Jesus, den Gekreuzigten. Mehr brauchen wir auch gar nicht, weil wir durch ihn mehr bekommen, als jeder Spaß bieten könnte. Thema Nummer 4 und Schluss: Wie erlebe ich eigentlich endlich mal ein Wunder? Im Programmheft des großen Berliner Theatertreffens wird gefragt: Warum geht man ins Theater? Und das tun ja Tausende jeden Abend in unserem Land. Und die Antwort in diesem Programmheft lautete: Man geht ins Theater, weil man auf ein Wunder hofft. Wir Christen, das ist das Tolle, brauchen da gar nicht zu hoffen, wir können es erleben. Jesus Christus hat etwas gesagt, was noch niemand zu behaupten wagte: Ihr dürft den Schöpfer dieser Welt Vater nennen. Eine so enge Beziehung ist einmalig in allen Weltreligionen. Im Islam ist Allah ein ganz ferner Gott. Im Buddhismus und Hinduismus kennt man überhaupt keinen persönlichen Gott. Und Jesus hat uns nun im Vater unser aufgefordert, diesen Vater um alles das zu bitten, was wirklich im Leben wichtig ist. Dass wir Brot haben, nicht Kaviar. Thema Bescheidenheit. Dass sein Wille geschieht, nicht unser. Thema Demut. Es gibt einen Chef über uns, auch wenn wir Vorstandsvorsitzender von Siemens sind. Dass sein Name erhöht wird, nicht unser. Thema: das Ende aller Eitelkeit. Dass wir nicht in Versuchung geführt, sondern vom Bösen erlöst werden. Das Leben ist ein Kampf Gutes kontra Böses und wir müssen uns entscheiden. Und dann der größte Hammer: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott bietet Vergebung an, aber er verlangt, dass auch wir vergeben. Mit jedem Vater unser, das wir beten, haben wir auch anderen zu vergeben. Was für eine geradezu revolutionäre Konsequenz. Nach jedem Gottesdienst, zu dem ja ein Vater unser gehören sollte, darf es eigentlich in Familien, in Gemeinden keinen Unfrieden mehr geben, keine Bitternis, keinen Streit mehr. Wenn es doch so ist, dann haben wir das Evangelium verramscht. Dann wäre es besser, diese Stelle nicht mitzubeten. Ich habe das ein paar Wochen mal versucht. Ich meinte eine Zeit lang, meine Schwiegereltern seien für alles Schlimme in meinem Leben verantwortlich. Ich konnte ihnen nicht vergeben. Ich habe dann beim Vater Unser im Gottesdienst einfach geschwiegen bei der Stelle. Liebe Schwester, ich konnte das nicht aushalten. Ich habe mich versöhnt, ich habe Frieden erfahren wollen, ich habe ihn bekommen. Und das ist das Wunder des Gottesdienstes, das kein Theater bieten kann. Und wir alle Sie alle, ich, wir können es immer wieder erleben. Der legendäre Chef der Deutschen Bank, der von Touristen der Roten Armee ermordete Alfred Herrhausen, sagte einmal: Die meisten Probleme entstehen, wenn wir nicht zu Ende denken. Christen denken zu Ende, weil sie wissen, worauf es ankommt. Vielen Christen, das habe ich bei IDEA sehr oft erlebt, ist es wichtig, dass ihre Namen positiv erwähnt werden oder in Erinnerung bleiben. Das ist ehrenwert, das ist verständlich, aber, liebe Geschwister, es ist nicht ewigkeitstauglich. Sie brauchen nur über den Friedhof zu gehen. Was ist auf Grabsteinen der häufigste Spruch? Wir werden dich nie vergessen. Meist können Sie den schon gar nicht mehr lesen, so viel Unkraut ist drüber gewachsen. Jesus Christus sagt, wichtiger ist, dass unser Name im Himmel bekannt ist. Und wie erreiche ich das? Ganz einfach. Unser Herr verspricht, wer mich bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen vor meinem himmlischen Vater beim jüngsten Gericht. Die Eintrittskarte in den Himmel ist allein das Bekenntnis zu Christus in Wort und Tat. Und wenn ich immer höre, ja, was bedeutet denn Christsein? Ganz einfach, sich zu Christus bekennen und Gutes tun. Mehr ist nicht. Ein Mann, der eine große Rolle in meinem Leben gespielt hat, hat Alzheimer bekommen. Er kennt jetzt nicht mal seinen eigenen Namen. Aber wenn man vor ihm steht und nur den Namen Jesus erwähnt, da sprudelt es aus ihm heraus, wie früher, er hält sofort eine Kurzandacht. Der Mann, der Name dieses Mannes ist im Himmel aufgeschrieben, weil er sich zu Christus bekannt hat. Und darauf kommt es an, bei jedem von uns. Amen.